Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wirtsballerei Woche 6. Und auch in Woche 6 begleitet mich wieder unser Remo. Emily ist absent, die wird in Woche 7 wieder am Start sein. Sie zieht nämlich um und wird uns sicher nächste Woche erzählen, wie das neue Loft so aussieht in Kalifornien. Remo, wie sieht dein Loft in Berlin denn so aus?
Zeig uns doch mal was. Gerade zugestellt. Ich werde nicht zu viel zeigen. Im Hintergrund ist immer noch die Golfausrüstung. Ja. Und ich muss mal mit dem Kaiser muss jetzt mal wieder auf den Platz. Und auch diese Woche möchte ich mich natürlich entschuldigen dafür, dass hier nicht Emily sitzt, sondern ihr mit mir Vorlieb nehmen müsst.
Ich habe hier eine Mücke. Schau mal, sieht man die? On that note, wir werden heute nicht über das Donnerstagnachtspiel sprechen, weil das haben wir in der Footballerei ja bereits im Frühstücksei getan. Und das könnt ihr euch anhören, überall, wo es Podcasts gibt. Abgesehen davon gibt es jeden Tag gefühlt 3 Podcasts aus London. Das sind nämlich Daniel und Kutsche vor Ort. Die werden auch ausführlich über das Spiel der Jaguars gegen die Dolphins sprechen und werden euch da informieren. Also folgt uns auch auf Instagram, da spielt sich auch sehr viel ab. Und ja, über das Spiel Dolphins gegen Jaguars wollen wir gleich zu Beginn mal reden. Und ich glaube, die Schlagzeile, die ich am häufigsten gelesen habe letzte Woche, war die Tatsache, dass ja noch kein Rookie-Quarterback in London gewonnen hat. Das wissen wir jetzt, glaube ich, alle. 0-5. Wird es Trevor Lawrence denn jetzt schaffen, der Erste zu sein?
Nö. Also so wie die Jaguars zurzeit spielen mit dem ganzen Drama um Meyer, glaube ich nicht dran. Es ist, die Dolphins sind, also um es kurz zu machen, die Dolphins sind das bessere Team, sind besser aufgestellt, spielen meiner Meinung nach unter ihren Möglichkeiten, sind auch das Team, was sich vor der Saison was ausgerechnet hat, und das müssen sie jetzt zeigen. Und wenn sie das nicht gegen die Jaguars zeigen können, dann können sie es, glaube ich, gegen niemanden mehr zeigen. Und deswegen glaube ich nicht, dass Trevor Lawrence der erste Rookie-Sieger sein wird in London.
Glaubst du, dass die Jaguars gegen den Trainer spielen, wie man das so gerne mal behauptet, wo ich immer nicht so ganz dran glaube, aber
Hältst du das für möglich? Glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass die Spieler gegen den Trainer spielen. Ich glaube, der Trainer trainiert gegen sich selbst. Also ich glaube auch nicht, dass Urban Meyer groß Bock hat, noch lange Trainer der Jaguars zu sein. Und wenn ich mich hinreißen lassen müsste zu einer Bold Prediction, würde ich sagen, dass Urban Meyer mal wieder nicht den Flug mit dem Team nimmt, aber diesmal aus anderen Gründen. Aber ich glaube nicht, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass es so weit kommt jetzt schon, aber der Sitz sollte sehr, sehr heiß sein, wenn die in London verlieren.
Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe immer noch eigentlich schon ein bisschen Talent bei den Jaguars, so ist es nicht. Also ich finde, Trevor Lawrence hat sich jetzt auch gesteigert. Auf der anderen Seite hat er halt nicht mal 60% Completion Percentage. Das ist sehr schlecht. Das ist, glaube ich, der drittschlechteste Wert der Starting Quarterbacks in der NFL. Zweitmeisten Interceptions, 8 Stück, 6 Touchdowns. Das ist nicht gut und auch ein sehr schlechtes Passer-Rating von knapp über 70. Was auf der anderen Seite für Lawrence oder für ein Spiel spricht, das ihm vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen geben könnte, ist, dass diese Dolphins Secondary, die ich ja seit Wochen und Monaten lobe, halt auch sehr underperformt. Jetzt ist es so, dass Xavien Howard ausfällt. Da hatten wir auch im Fantasy-Frühstücksei am Donnerstag drüber gesprochen. Ob Marvin Jones ein gutes Matchup hat, da hat gesagt, na, ich bin mir nicht sicher. Die Jaguars wissen zwar nicht, dass Laviska Shenault ein guter Spieler ist, offensichtlich, aber er wird's halt wahrscheinlich mit Xavien Howard zu tun bekommen. Das ist jetzt aber nicht der Fall. Byron Jones haben sie noch, Justin Coleman haben sie noch. Sie haben eigentlich gute Safeties, aber was ist da kaputt bei den Dolphins momentan in der Defense?
Ich kann es mir nicht erklären, weil im Spiel gegen die Patriots im ersten Spiel sah das ja echt alles genau so aus, wie man sich das mehr oder weniger erwünscht hatte. Die Defense ist athletisch, jung, hat das gezeigt, was man sich versprochen hat, und auch unter Brian Flores. Ich verstehe nicht, was gerade bei den Dolphins los ist. Offensiv, ja gut, aber warum sie in der Defensive so auseinanderbrechen, ist mir ehrlicherweise ein absolutes Rätsel. Ich glaube aber auch nicht, dass sie gegen die Jaguars weiterhin so große Probleme haben werden. Ich glaube, die O-Line der Jaguars lädt einfach dazu ein, für eine Defense auch so ein Comeback-Spiel zu haben.
Okay, du hast es angesprochen, Woche 1 war das letzte Spiel mit Tua Tagovailoa, beziehungsweise das zweite Spiel hat er gestartet, hat, glaube ich, einen Pass angebracht und hat sich dann die Rippen angeknackst und ist jetzt ein paar Wochen ausgefallen. Es sieht so aus, als ob er spielen würde. Das wäre sehr schön, weil das wird diesem Ganzen so eine schöne Storyline geben, weil Tua gegen Lawrence, das war, glaube ich, 2018 das National Championship Game, als Clemson Alabama zerfetzt hat. Also Lawrence hat Tua eindeutig geschlagen. Hat sich deine Sicht auf Tua geändert? Also ich sag mal kurz, meine Sicht noch nicht, wie kann es auch, aber ich glaube, so die Grundvoraussetzung, dass Tua einen Sprung in dieser Saison macht, ist halt, dass die Defense weiter so spielt, wovon man ja ausgehen musste. Und deswegen habe ich es jetzt nicht für ausgeschlossen gehalten, dass man mit Tua schon Erfolg haben kann, auch wenn er als Quarterback bei weitem noch nicht so gut ist, wie er vielleicht eventuell werden könnte.
Ich glaube, was auch mittlerweile eine Riesenrolle spielen muss bei der Bewertung von Tour, ist die Availability. Also ab irgendeinem Zeitpunkt bist du als Spieler halt auch irgendwie prädestiniert dafür, dich zu verletzen. Also wenn du immer wieder irgendwelche Kleinigkeiten auch nur hast und sich das irgendwie durchzieht, dann ist es halt irgendwie scheiße. Und vor allem, wenn du so ein junger Spieler bist, der sich irgendwie entwickeln muss, wenn du jedes Mal in deiner Entwicklungsphase quasi zurückgeworfen wirst und jedes Mal dann wieder erstmal reinkommen musst, wieder comfortable sein musst in der Offense, ist das natürlich ein absoluter Mist. Dazu kommt, dass die O-Line der Dolphins auch echt schlecht ist. Allerdings muss man auch sagen, Jacoby Brissett, was ja auch viele gesagt haben, ist jetzt kein großes Downgrade. Ja, schönen Dank. Letzte Woche Jacoby Brissett war, glaube ich, mit die schlechteste Quarterback-Performance dieses Jahr. Von daher, ich glaube auch weiterhin, dass Tua ein solider Quarterback in der NFL sein kann. Ich habe mittlerweile ein bisschen Sorge um dieses Ceiling, quasi, von dem man immer ausgegangen ist, seitdem er aus Alabama kam, dass man gesagt hat, der kann war einer der besten Rookie oder einer der besten Quarterbacks, die wir je am College gesehen haben. Und es wird sich auch in den in der NFL zeigen. Und da bin ich mittlerweile skeptischer.
Aber ich sag abwarten, weil es ist seit der Evaluierung nach der letzten Saison ja nicht wirklich viel passiert, außer dass er vielleicht jetzt schlechtere Voraussetzungen hat als letztes Jahr, weil die Defense offensichtlich einen Schritt zurück gemacht hat. Schauen wir vielleicht noch ein paar junge Spieler, die ich interessant finde in der Partie. James Robinson war auch wieder so ein Geniestreich der Jaguars, Travis Etienne zu draften. Auf der anderen Seite weiß man natürlich nicht, was wäre, wenn er verfügbar gewesen wäre zu Saisonstart und nicht gleich komplett ausfällt. Also hättest du dann tatsächlich so einen One-Two-Punch, hättest du den sehr gefährlichen Receiver aus dem Backfield. Du hast ihn jetzt nicht. James Robinson spielt genauso gut wie letztes Jahr, hatte letzte Woche knapp 150 Rushing Yards, auf den freue ich mich. Clavon Chaison, ich spreche ihn jetzt mal so aus. Also der First-Round-Pick von 2020 für die Jaguars hat auch letzte Woche ein sehr gutes Spiel gemacht für Jacksonville. Also es ist nicht so, dass sie talentfrei sind. Und bei den Dolphins muss man vielleicht noch Christian Wilkins erwähnen, der, glaube ich, vor 2 Jahren First-Round-Pick war. Der wird auch immer besser in der D-Line. Also es ist Licht am Ende des Tunnels, aber ich weiß nicht, was wir für ein Spiel sehen werden. Miles Gaskin, also auch dieses Backfield bei den Dolphins, was ja dem Quarterback, ohne jetzt in die Thematik zu tief einzusteigen, aber ein Laufspiel, das ihm vielleicht entlasten könnte oder ihn vielleicht dazu verführen könnte, dass er eben nicht Risiko eingeht, was er dann in bestimmten Situationen eingehen sollte. Und Miles Gaskin hat zumindest Brissett letzte Woche geholfen und hatte, glaube ich, 9 Catches und war der gefährlichste Receiver. Also auf den bin ich auch gespannt. Weil der war auch wochenlang gar nicht zu sehen und hat letztes Jahr echt eine gute Saison gespielt. Also ja, das wären so meine Highlights. Hast du noch Highlights?
Nee, ich fand, war ein Geniestreich von Urban Meyer in den ersten Wochen, James Robinson nicht zu featuren, einfach nachdem Saison mehr oder weniger die Offense der Jaguars war. Das war ein absoluter Geniestreich. Was das Coaching angeht, ist ist es tragisch, was sich bei den Jaguars abspielt, und ehrlicherweise auch enttäuschend finde ich dieses Jahr, was sich bisher bei den Dolphins abspielt. Und ich glaube, egal welches Team verliert in London dieses Spiel, da wird's hoch hergehen. Weil die Dolphins haben sich wesentlich mehr ausgemalt, und wenn die gegen die Jaguars jetzt verlieren und dann 1-5 stehen, dann ist da auch Land unter. Und genauso ist nach diesem ganzen Drama um Urban Meyer, wenn es jetzt einfach nahtlos so weitergeht, dann werden zwangsweise die Fragen jede Woche ja lauter, wie lange es noch gut geht.
Wenn es noch eine Woche gibt. Die Jaguars verlieren dann, wenn es so wäre, zum 21. Mal in Folge. Das ist die zweitbeste Serie, die man so haben kann in der Geschichte. Oder seit es den Super Bowl gibt, glaube ich. Auf wen tippst du denn? Ergebnistipp,
ich sag 27-21 für die Dolphins.
Ich sag 24-21 für Jacksonville, weil ich das Cap habe und weil ich Kutsche einen Sieg wünsche.
Urban Meyer
Ultras. Revenge Game.
Oh, vielleicht können wir Urban Meyer Ultras T-Shirts machen, das wäre auch nicht schlecht.
Ja.
Ich weiß nicht, wer dich kaufen würde.
Das ist vielleicht die nächste Frage, aber wir können sie anziehen. Ja. Das muss ja keiner kaufen. Nächstes Spiel. Wir kommen von einem zweifelhaften sportlichen Duell, was die Attraktivität betrifft, zu einem absoluten Knaller. Baltimore Ravens zu Hause gegen die Chargers. Ja, wir sprechen wieder über die Chargers, aber über die Chargers kann man auch sprechen, weil da ist jetzt mittlerweile auch Brandon Staley, der absolut gehypt wird, zu Recht in den letzten zwei Wochen, glaube ich, hat ein paar sehr, sehr gute Dinge gesagt, wie ich finde. Und Justin Herbert braucht man nicht drüber sprechen. Und und auf der anderen Seite die Ravens, die auch bei 4-1 stehen und die jetzt tatsächlich überraschend gut sind, oder? Also ich meine, jetzt lassen wir mal das Spiel gegen Detroit weg, das war ein bisschen glücklich, aber teilweise haben sie überzeugt, finde ich, in der Offense, vor allem Lamar, den du im Fantasy-Team hast, wie ich weiß. Der überzeugt brutalst. Auf der anderen Seite enttäuscht mich die Defense aber so ziemlich. Was sagst du zu den Ravens? Fangen wir mit denen an.
Ravens sind für mich bisher absolutes Gegenteil von dem, was ich erwartet hatte. Mhm. Ich dachte tatsächlich auch nach den ersten News, den Verletzungen direkt zum Start der Saison, dass das eine ganz, ganz bittere Saison werden könnte für die Ravens. Ja. Lamar tatsächlich spielt in den letzten Wochen genau mehr als das, was man sich erhofft hat von ihm. Die Defense dagegen ist sehr, sehr anfällig, vor allem gegen den Pass. Und was mich verwundert, ist auch, dass das Laufspiel der Ravens, die sind, glaube ich, immer noch Vierter in der Liga für Yards per Game, Rushing Yards per Game, aber in den letzten zwei Spielen kam da verhältnismäßig wenig.
Ja gut, aber ist da Lamar mit dabei? Vermutlich ja. Deswegen.
Ja, na klar.
Also. Aber okay, das hat man ja mit Coach Schuan am Montag in der Sendung besprochen, dass diese Zone Defense, die Colts spielen, zumindest den Vorteil hat, dass du Lamar auf dich zukommen siehst und damit zumindest dieser Überraschungsmoment fehlt, den du hast, wenn du halt hauptsächlich Man-Coverage spielst, mit dem Rücken zum Quarterback. Er bricht dann auf eine Seite aus und dann ist ein Kilometer keiner da, weil alle ihren Receivern hinterherlaufen. Also sie haben ihn schon einigermaßen im Griff gehabt am Boden, die Colts, aber halt durch die Luft ist er völlig eskaliert.
Ja.
Das war überraschend.
Was allerdings wiederum auf der anderen Seite sind die Chargers natürlich, dreht sich alles um Herbert, aber die Chargers sind natürlich eine der schwächsten, ich glaube sogar die schwächste Lauf-Defense der NFL aktuell.
Genau.
Erlauben die meisten Yards per Rush und auch insgesamt absurd viele Yards auf dem Boden. Und da ist natürlich, muss man gucken, da gehe ich schwer davon aus, dass die Ravens den Ball laufen werden können, egal wer da quasi neben Lamar dann der Running Back sein wird oder hinter ihm. Und ich glaube auch, dass Lamar in dem Spiel nicht unbedingt für 400 Yards werfen muss, aber wahrscheinlich mal wieder die 100 knacken kann zu Fuß.
Also die Chargers Defense, wenn wir bei der jetzt sind, also eigentlich passt es zu dem Spiel der Ravens momentan nicht so, weil sie eben auf dem Boden gar nicht so dominieren. Vor allen Dingen natürlich, ich glaube, J.K. Dobbins fehlt ihnen brutalst. Gus Edwards auch. So, und jetzt hast du halt da so einen ausgewaschenen Latavius Murray und Davante Freeman und Tyson Williams, der dann irgendwie vor 2 Wochen inactive war aus nichts. So ein healthy scratch. Le'Veon Bell turnt auch noch rum. Also ich glaube, sie haben halt einfach ein Qualitätsproblem bei den Running Backs. Und das hätte halt so schön gepasst zu der Chargers Defense, die halt gegen den Lauf unfassbar schlecht ist, aber durch die Luft sehr schwer zu schlagen ist. Und wenn du jetzt das Spiel gegen die Colts dir anschaust, die Ravens haben gewonnen, weil sie Marquise Brown hatten, der 2 Touchdowns macht, und weil sie Mark Andrews hatten, der 2 Touchdowns macht. Ich glaube, Mark Andrews wird trotzdem ein gutes Spiel machen, aber Lamar wird es halt nicht so leicht haben wie letzte Woche durch die Luft. Und somit kämen wir zum Hauptproblem der Ravens aus meiner Sicht, ist die Defense. Was macht Justin Herbert mit dieser Defense? Was glaubst du?
So wie der in letzter Zeit gespielt hat, macht er, was er will mit der Defense.
Ja.
Ohne zu übertreiben, ist Justin Herbert ja in dieser Saison mindestens ein Top 5 Quarterback, wahrscheinlich ein Top 3 Quarterback.
Ja.
Und die Ravens Defense ist eben nicht mehr so sattelfest, wie sie war, was natürlich auch an Verletzungen liegt. Aber ich weiß nicht, wie sie diese Chargers Offense durch die Luft stoppen wollen. Also die haben auch einfach, Mike Williams spielt eine Saison, die sich wahrscheinlich niemand ausgemalt hat. Keenan Allen läuft immer noch Routes, wie sie im Bilderbuch stehen. Du hast mit Austin Eckler einen Wahnsinns Receiving Back, und es ist einfach schwer ausrechenbar, und dazu hast du einen Quarterback, der spielt wie von Sinnen und eigentlich gerade aktuell sowieso mit jeder Defense mehr oder weniger macht, was er will.
Die Ravens Defense lässt die meisten Receiving Yards gegen gegnerische Running Backs zu. Was wiederum wie ein Handschuh zu Austin Eckler passt. Also das weiß ich nicht, ob sie das verteidigen können. Patrick Queen, der First-Round-Pick vom letzten Jahr, ist da sehr anfällig, was die Coverage anbetrifft. Also da haben sie einen riesen Mismatch, glaube ich, die Chargers, dass sie nutzen können. Und wie du schon sagst, Keenan Allen, ich weiß nicht mehr, ob er der gleiche Spieler ist wie letztes Jahr und vor 2 Jahren noch. Ich glaube, jetzt langsam wieder ein bisschen alt, aber er fängt dir halt trotzdem jede Woche seine 6 bis 8 Bälle Minimum. Und jetzt hast du halt Mike Williams noch dazu, der dir immer gefehlt hat, weil er halt nie die Rolle spielen konnte, die er wahrscheinlich schon immer hätte spielen können. Aber das, der Gameplan hat's halt nicht vorgesehen irgendwie. Also der ist top, keine Ahnung, von Receiving Yards, glaube ich, der zweitbeste oder beste Receiver in der NFL momentan.
Ja, und ist auch ein Riesen-Buddy. Und bei Keenan Allen ist es ja auch, ist lustig, ja, der hat vielleicht einen Step verloren, aber ich meine, der allerschnellste war er nie, der war jetzt nie Tyreek Hill. Nee. Und bei 3 und 7 fängt er den Ball halt immer noch.
Und genau, ja, aber mehr brauchen sie auch nicht, weil sie halt jetzt Williams haben. Und wenn du guckst, Michael Pittman letzte Woche, 6 Catches, 90 Yards fast, 1 Touchdown. So, also das war der dominante Receiver bei den Colts. Und die Ravens haben 400 Passing Yards zugelassen gegen Carson Wentz. Also deswegen, da sind mir zu viele Mismatches bei der Ravens Defense, ehrlicherweise, und deswegen glaube ich an einen Ravens Sieg. Du auch, oder? An einen Chargers Sieg, Entschuldigung. Du auch, oder?
Wollte gerade sagen.
Ja.
Ich glaube auch tatsächlich an einen Chargers Sieg. Ich finde es interessant, weil das so ein bisschen für mich ist, es zumindest aktuell das Team um die Vize-Krone in der AFC aktuell. Also ich glaube, die Bills haben sich gerade hervorgetan als großer Favorit in der AFC. Und dahinter, so wie es aktuell läuft, sind auf jeden Fall Ravens. Ich glaube, die Browns muss man noch mit dazu zählen. Aber dann eben auch die Chargers. Und so wie die aktuell spielen, wie das Team sich hält auch, bisher verschont von großen Verletzungen, so wie sie gecoacht werden, muss man die Chargers, glaube ich, in der AFC unbedingt auf dem Zettel haben.
Und das ist ja genau die Frage in dem Spiel, deswegen ist es ja so geil, weil das, glaube ich, schon ein bisschen jetzt, ne, so eine Standortbestimmung ist. Wer ist denn jetzt der große Contender, wenn du die Chiefs natürlich, die Bills natürlich, damit dazu zählst, aber ja, wer gewinnt? Ich sag Chargers 34 zu 31.
Ach Mann.
Wolltest du auch, oder?
Ja, ich war sehr, sehr ähnlich, aber dann mache ich mal noch einen drauf und sage die Chargers 37 zu 34. Ich glaube, es wird ein Highscoring gehen.
Okay, ja, gut. Okay, weil gut, also letzte Woche, wenn man die Chargers Stevens anschaut, da war es natürlich das Laufspiel. Und ich weiß nicht, ob Latavius Murray eskalieren kann, ob das überhaupt möglich ist.
Nee, ja, aber Lamar, wer soll denn spyen?
Natürlich, klar. Ja. Und David Njoku. So, jetzt ist die Frage Mark Andrews. So, ja. Also wenn der explodiert wieder, was ich für durchaus möglich halte, dann glaube ich auch, dass die Ravens viele Punkte machen. Apropos viele Punkte, nächstes Spiel. Minnesota gegen Carolina bei den Panthers. Ich glaube nicht, dass wir viele Punkte sehen, weil wir sehr gute Verteidigungen auf dem Platz stehen haben. Ich vermute, du siehst es ähnlich.
Ja, vor allem sehe ich bei den Panthers mittlerweile immer stärker das Problem der O-Line, und wiederkehrende Probleme bei Sam Darnold. Aber was, glaube ich, auch miteinander zusammenhängt. Klar kommen gegebenenfalls die linke Seite der O-Line quasi zurück, aber die waren auch vorher nicht sattelfest. Und du hast einen Vikings-Pass-Rush, der aktuell zweitbeste der Liga ist. Mhm. Ich glaube, 3,4 Sacks pro Spiel. Nur die Bears aktuell stärker, was das angeht. Und das ist dann erstmal schon mal ein Problem für die Offense der Panthers. Und auf der anderen Seite hast du eine Panthers-Defense, die eigentlich bis auf das Spiel gegen die Cowboys jetzt echt eine super Saison spielt. Und ein Kirk Cousins, obwohl Kirk Cousins auch nicht unbedingt das Problem ist, aber eine Vikings-Offense, die zumindest nicht konstant immer abliefert, so wie sie es müsste.
Und, ich glaube, Cousins waren noch nie das Problem, also zumindest nicht das Hauptproblem, sagen wir es so. Er hat ein Problem, weil die Panthers lassen nicht mal 190 Passing Yards pro Spiel zu durch die Luft. Passing Yards 190. Das ist nicht viel. Und das heißt, sie müssten über den Lauf kommen gegen die Panthers. Aber die Laufverteidigung der Panthers ist halt auch extrem stark. Das heißt, die Panthers Defense im Gegensatz zu den Ravens hat eigentlich für mich keine Schwachstelle. Jetzt ist halt das Glück für die Vikings, was eventuell den Ausschlag geben könnte, dass Dalvin Cook wieder dabei ist. Und Alex Mattison haben sie sowieso, also selbst wenn da in-game irgendwas passiert oder wenn sie ihm nicht alle Snaps geben wollen, dann ist Mattison ja durchaus brauchbar. Also der Schlüssel zum Sieg für die Vikings wäre zu laufen, oder? Oder ist zumindest zu versuchen?
Ist zu versuchen, ja. Wobei ich glaube, dass der Schlüssel dann tatsächlich eher noch auf der anderen Seite des Balls liegt. Ich glaube, die Vikings werden irgendwie Yards und ein paar Punkte machen. Ich glaube auch nicht viel. Glaube aber, dass der Schlüssel wird dann sein, Darnold einfach so zu pressuren, um ihn zu Fehlern zu zwingen und damit halt einfach von vornherein in gute Positionen, gute Feldpositionen zu kommen. Und dann musst du nicht unbedingt allzu weit werfen den Ball und allzu viel laufen, um an Punkte zu kommen.
Ich glaube, die Panthers beißen sich in den Allerwertesten immer noch, weil dieses Spiel letzte Woche, also sowas habe ich selten gesehen. Das war ja Not gegen Elend, also defensiv sensationell von den Eagles und den Panthers, aber das war ja nicht anzusehen. Ich glaube, beide Quarterbacks hatten unter 100 Passing Yards, Start viertes Viertel oder so, und dann ging's drunter und drüber, geblockter Punt, bla bla bla. Und da waren die Eagles halt dann clever da im Endeffekt, aber das Spiel dürfen die Panthers eigentlich nicht verlieren. Und die Panthers haben, wie die Vikings lustigerweise, seit Wochen schon das Problem, dass sie irgendwie nach der Halbzeit kaum punkten. Also die Vikings, glaube ich, zuletzt gegen Seattle, das ist keine Überraschung. Aber ansonsten muss es in der ersten Halbzeit passieren. Und da musst du dir einen Vorsprung rausarbeiten, den sich die Panthers rausgearbeitet haben gegen die Eagles. Aber dann hat es halt hinten raus nicht gereicht. Christian McCaffrey hatte wohl einen Setback, hat wohl Donnerstag aufgehört zu trainieren und war dann am Freitag, wurde er für out erklärt. Der fehlt ihm natürlich schon, also Chuba Hubbard in allen Ehren, ich finde, auf dem Boden passt es schon, aber ist das vielleicht der Grund, warum St. Darnold so ein bisschen Schritte zurückgemacht hat, vor allem letzte Woche natürlich mit den drei Interceptions?
Boah,
diese kurzen Dinger, die sicheren Dinger auf McCaffrey. Die
klar, es ist ein Security Blanket. Wenn du McCaffrey hast, dann hast du quasi immer irgendwen, den du notfalls den Ball tossen kannst. Chuba Hubbard, aber übrigens bester Name in der NFL, muss man auch mal dazu sagen.
Ja, ja, natürlich.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, also ich war nicht davon überzeugt, dass Sam Darnold die Lösung sein kann für die Panthers. Und am Anfang ist er, glaube ich, gut in die Saison gestartet, hat alle Leute überrascht. Aber sobald es irgendwie ein bisschen härter mal wird oder irgendwas nicht hundertprozentig funktioniert, dann verfällt er halt mehr oder weniger in die alten Muster und ist einfach ein fehleranfälliger Quarterback, der nicht irgendwelche Sachen der sorgt jetzt nicht dafür, ja gut, McCaffrey fällt aus, scheißegal, wir können uns auf Darnold verlassen. Das ist er nicht. Der braucht sein Setup und da muss alles drumherum funktionieren und dann funktioniert er auch. Und deswegen ist es, glaube ich, ist der Ausfall von McCaffrey für die Panthers schlimmer als ein vergleichbarer Ausfall für ein anderes Team wäre, wo der Quarterback irgendwie souveräner, gesettelter oder wie auch immer besser ist.
Ich bin jetzt noch nicht so weit, das Kapitel Darnold schon wieder zuzumachen, weil das ging sehr gut los und er hat sehr gut gespielt. Und ich bin auch der Meinung, dass seine Umgebung entscheidend ist dafür, wie er für seine Performance, was er bei den Jets halt irgendwie so nie hatte, also sowohl vom Coaching als auch vom Arsenal, auf das er werfen darf. Ich bin gespannt, wann Robbie Anderson eskaliert. Das irgendwann wird es passieren. Ich glaube aber, warum es nicht passiert, ist, dass Darnold immer relativ schnell Druck bekommt. Das liegt, glaube ich, an der O-Line, weil um Robbie Anderson tief zu schicken, brauchst du ein bisschen Zeit. Ansonsten hast du eine Streuung drin und dann wird's halt ungenau. Und das ist halt das Ergebnis. DJ Moore ist das genaue Gegenteil. Läuft die kurzen Routen, ist immer anspielbar, läuft teilweise, spielt Running Back oder aus dem Backfield wieder dann zum Receiver. Hatte letzte Woche aber auch ein sehr leises Spiel. Das erste eigentlich in der Saison gegen die Eagles. Und wenn der aus dem Spiel genommen wird, ist das fast schon der Schlüssel. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Vikings sich darauf konzentrieren. Ich erwarte mir nicht viele Punkte. Ich sage 20-17 für die Vikings, weil Dalvin Cook wieder dabei ist, weil Adam Thielen und Jefferson, die waren zwar auch angeschlagen, aber die haben am Freitag, glaube ich, auch beide wieder trainiert. Also das ist mir dann too much für die. Also ich glaube, ein paar Punkte machen sie schon. Ja, genau.
Ich glaube tatsächlich noch weniger. Ich sage, es wird ein 17-14.
Noch weniger, okay.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein Spiel für Defensivliebhaber. Und glaube aber tatsächlich auch, dass die Panthers und dass Darnold tatsächlich auch wieder mit Turnovern der Schlüssel sein wird, warum es für die Panthers abermals nicht funktioniert. Und dann sind's dann sind sie gleich auf, glaube ich. Dann sind sie beide 3-3.
Genau. Also deswegen finde ich dieses Spiel durchaus interessant, weil es halt echt auch wieder so eine Standortbestimmung ist. So wie auf der anderen Seite mit den Chargers und den Ravens on top. Und hier geht es jetzt drum, wer bleibt erstmal so im Playoff-Race dabei in der NFC. Und deswegen finde ich das durchaus nicht uninteressant. Sehr interessant ist natürlich Arizona bei den Browns. Das nächste Spiel, auch hier wieder die Frage, du hast auf der einen Seite die Cardinals, eine High-Power-Offense, vor allem durch die Luft. Kyler Murray hat was an der Schulter, sah mir eigentlich eher nach einem Bizeps aus, weil sie ihn da unten massiert haben während des Spiels letzte Woche. Aber die Stärke ist natürlich der Cardinals Defense durch die Luft. Die Stärke der Browns Defense ist gegen den Lauf. Das hat man letzte Woche gegen die Chargers gesehen, dass sie da ein bisschen anfällig sind.
Ja.
Heißt das, Arizona hat schon mal per se einen Vorteil? Auf der anderen Seite die Browns, natürlich mit Abstand, die beste Laufoffensive der Liga. Und die Cardinals, auch hier Fragezeichen in der Defense.
Wobei natürlich mein besonderer Freund und absoluter Liebling RB1 Nick Chubb leider ausfällt.
Das ist korrekt. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, wie es für andere Teams wäre.
Naja gut, wenn du Kareem Hunt dahinter hast, aber es ist natürlich, macht schon was her auch, oder macht auch, macht die Browns Rushing Offense so stark, dass du halt beide hast und beide mehr oder weniger topfit bei jedem Snap reingehen. Mhm. Also du musst sie nicht beide verheizen, keiner muss da 35 Carries alleine haben im Spiel. Die sind beide im vierten Viertel noch frisch und laufen dann gegen Tackles und Linebacker, die halt schon seit 300 Snaps auf dem Platz stehen. Von daher ist es, werden sie da schon einer Stärke beraubt. Gegen die Chargers war die Passverteidigung zunehmend katastrophaler, wobei auch Denzel Ward und Greedy Williams beide ausgefallen sind im Laufe des Spiels.
Ja.
Die haben beide Limited trainiert jetzt die Woche. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass sie spielen.
Jadeveon Clowney auch verletzt.
Auch Limited. Also, Myles Garrett war auch Limited.
Ja.
Also All-Star-Roster, was da Limited trainiert, gerade nur bei den Browns. Da sie aber Nick Chubb schon als out deklärt haben und die anderen noch nicht, gehe ich davon aus, dass die alle spielen werden. Kyler Murray ist halt tatsächlich in der letzten Saison, war glaube ich zum Ende der Saison hin auch verletzt. Wenn jetzt irgendwas in der Schulter zwickt, dann glaube ich nicht, dass wir diesen MVP-Kandidaten Murray unbedingt sehen. Weswegen ich immer noch bei den Browns bin.
Du kämpfst mit dir, ich merke das schon. Das ist in dir, brodelt, hin und her gerissen, gezogen. Ich weiß es auch nicht. Also ich würde im Moment nie gegen die Cardinals tippen. Auch nicht in Cleveland. Ich kann halt nicht einschätzen, was mit dieser Schulter von Murray ist. Du hast schon gesagt, die Secondary mit Ward und Newsom, entweder Ausfall, sicherer Ausfall oder vielleicht Ausfall. Das ist gefällt mir nicht gut. Vor allem, gut, auf der einen Seite haben die Cardinals jetzt zwar Max Williams verloren, haben jetzt für Zach Ertz getradet, brandaktuell. Der wird natürlich jetzt nicht spielen. Der war ja schon am Donnerstag für ein anderes Team im Einsatz. Aber auf mittelfristige Sicht ist das, oder lange Sicht, weil Max Williams hat sich ja schwer verletzt, für die Saison ist das eine sehr gute Verpflichtung, glaube ich. Ich glaube, Zach Ertz hat noch was im Tank. Für dieses Spiel erwarte ich mir dann aber schon viel Spread Offense, 4 Wide Receiver auf dem Platz, weil du halt alle dich deiner Stärken ja damit nicht beraubst oder da irgendwie Ersatzleute für einen verletzten Tight End holst, sondern du musst ja ein bisschen umstrukturieren und hast dann Hopkins, Green, Rondale Moore und Christian Kirk auf dem Platz. Und das ist schon dann viele Probleme zu lösen für die Browns Defense, die halt sowieso in der Secondary sehr fraglich ist. Die Frage ist halt, wie viel Zeit wird Murray haben? Die Schulter wird ihn jetzt nicht immobiler machen per se, aber ich glaube, Rodney Hudson fällt noch aus. Das ist ja auch nicht so gut, ja.
Für die und auf der anderen Seite auch Chandler Jones wird wahrscheinlich fehlen, um wiederum dann Baker, der ja auch was mit der Schulter hat,
ja,
um den unter Druck zu setzen. Was ich spannend finde als Matchup, glaube ich, vor allem weil Kyler halt so ein Wiesel ist, ist JOK, my man. ich glaube tatsächlich, dass der einen großen, großen Einfluss haben wird in dem Spiel, dass der viel als Spy eingesetzt wird gegen Kyler. Ja. Und athletisch genug ist er. Und ich bin gespannt, und ich glaube, das wird eins der Key Matchups.
Ja, das ist durchaus möglich. Und also, wenn JOK Owusu-Koramoah total durchdreht und Kareem Hunt total durchdreht, ich meine, der Mann war vor ein paar Jahren, man kann es nicht oft genug sagen, und es waren nur ein paar Jahre, der Rushing Leader der NFL bei den Kansas City Chiefs. So, da ist mir erstmal wurscht, wenn Nick Chubb ausfällt, weil, wie gesagt, ist nicht egal, um Gottes Willen, aber es gibt 31 Teams, denen das, für die das schmerzhafter wäre als für die Browns, weil sie halt Kareem Hunt hinten dran haben und der kann auch mal 25 Mal laufen. Ich glaube, das schafft er.
Ja.
Und das spricht für die Browns, das wollte ich sagen.
Genau, das spricht für die Browns. Dazu die Verletzung von Chandler Jones. Also gut, der ist jetzt vor allem dann für einen Pass Rush, aber ja, gibt dann wiederum Mayfield ein bisschen mehr Zeit. Und ich glaube, sie werden sich Isaiah Simmons aussuchen, auch auf der anderen Seite, den sie versuchen werden zu targeten. Wenn du den einmal gedreht kriegst, dann weiß er leider oftmals auch nicht so richtig, wo er ist.
Ergebnistipp?
Ich glaube, die Browns machen's und ich sag, das wird ein 28-24 für
die Browns. Ich sage, es wird ein 28-24 für die Cardinals. Und ja, dann haben wir hier einen absoluten Super Bowl-Kandidaten. Und dann ist es nämlich klar, weil sie spielen in Cleveland,
Ja.
Dann ist es fix. Zach Ertz kommt nächste Woche dazu. Watch out. Nicht nur die NFC West, sondern alle anderen auch. Gruß ja. an Chris, Gruß an Chris Rodriguez an dieser Stelle und an die German Bird Gang. Nächstes Spiel, apropos, Pittsburgh Steelers gegen die Seattle
Seahawks. Apropos Titelkandidaten, wolltest
du sagen? Nee, apropos Fanclubs. Also. Pittsburgh Steelers Germany e.V. sei hiermit gegrüßt. Ich habe sogar ein Terrible Towel bekommen von denen. Haha. Ja, ich heute kann er so unter den Umständen kann ich nicht winken damit. Also bei einem anderen Spieltag gerne. Da habe ich und natürlich an die German Seahawkers. Ja. Wir haben schon überlegt, das Spiel draußen zu lassen, aber Sunday Night Football gehört in die Würzballerei, das ist Fakt. Vielleicht werden wir nicht zu ausführlich darauf eingehen, weil ich glaube, die Sache ist relativ klar. Wenn die NFL es so kurzfristig hätte ändern können, dann hätten sie Chargers, Ravens oder Cardinals, Browns an die Stelle gesetzt. Aber jetzt ist es nun mal Pittsburgh zu Hause im Heinz Field. Es ist, also das Problem ist halt Geno Smith. So, also kann ja nichts dafür, aber das für die Story des Spiels. Ich bin der Meinung, das habe ich am Donnerstag im Frühstücksei auch schon gesagt, ich befürchte, dass wenn sich eine Defense eine Woche lang auf Geno Smith vorbereiten kann und wenn du eine Defense mit einer dominanten D-Line hast, das waren die Rams zwar auch, aber da kam er halt aus dem Nichts, ne? Und da sie wussten nicht, was passiert. Und die Steelers werden da schon den Gameplan haben. Auf der anderen Seite, du hast natürlich diesen Pass-Rush der Steelers. So. Kann die O-Line der Seahawks den einigermaßen im Griff haben, weil ich nicht weiß, ob Geno Smith so kreativ ist, was die Play-Verlängerung betrifft wie Russell Wilson. Was manchmal was sehr oft gar nicht so gut ist, aber wird es da viele Sex geben.
Ja. Ja, gut, aber ab und zu passiert dann halt doch mal was. Und bei Geno Smith, ich glaube, wenn du den zumindest rausflasht, dann brauchst du dir nicht Sorgen machen, dass der auf einmal einen 70-Yard-Bombe anbringt. Keine Ahnung. Also das Spiel ist wirklich ein bisschen.
Ich will dich auch nicht quälen, Remo, ich will dich nicht quälen. Glaubst du, das glaube ich schon, wenn Geno Smith einigermaßen überraschend viel Zeit bekommt, was er wahrscheinlich selten hat, dann, glaube ich, ist es auf jeden Fall ein Mismatch Metcalf und Lockett gegen diese Secondary, weil die Steelers Secondary ist definitiv nicht gut. Die profitiert davon, dass der Pass Rush mit Cameron Hayward, mit Terrell Edmonds, mit TJ Watt, das ist weiterhin so gut, wie es die meisten die letzten Jahre war. Aber wenn er ab und zu mal rauskommt oder wenn Shane Waldron das einigermaßen kreativ macht, Screenpässe, kurze Pässe, Slants auf Tyler Lockett und dann ab und zu mal gucken, Play-Action und einen langen auf DK Metcalf auspacken, dann glaube ich schon, dass die beiden schwer zu stoppen sein werden von der Steelers Secondary. Die Frage ist nur, wie oft das passieren kann.
Genau. Und auf der anderen Seite hast du halt eine Seahawks Defense, die auch wieder Yards abgibt wie an Weihnachten. Also
ja. Kann Big Ben profitieren? Das ist dann wieder die nächste Frage.
Genau, das ist auf der anderen Seite, finde ich, die Frage, weil Big Ben hatte jetzt ein besseres Spiel als bislang in der Saison. Ich glaube trotzdem noch, dass die Karriere hätte vor 2 Jahren beendet werden sollen. Aber die Pittsburgh Offense ist halt auch wirklich furchtbar unattraktiv und langweilig. Und die Seahawks Offense mit Geno Smith, boah, da regt sich bei mir auch nicht viel, ehrlicherweise. Und ich glaube auch, dass die Seahawks Offense an sich auch unter Geno Smith noch besser ist als die Steelers Offense. Auf der anderen Seite ist die Steelers Defense halt immer noch saumäßig gut, vor allem was den Pass Rush angeht, und die Seahawks Defense eben nicht. Und deswegen glaube ich, das ist am Schluss der Unterschied, dass in einem Mannschaftsteil der Unterschied bei beiden Teams extrem ist und in dem anderen nicht so krass.
Was für Fantasy-Spieler ganz gut ist, nee, anders, es klingt komisch. Also Juju ist raus, erstmal, das wird auch länger dauern, so wie das aussah. Ich weiß nicht, ob es schon verkündet wurde, dass definitiv die komplette Saison ist. Die Schulter ist kaputt. Diontae Johnson und Chase Claypool, free beide, weil zu dritt haben sie immer gegenseitig die Targets geklaut. Najee Harris fängt weiterhin 5 bis 10 Bälle pro Spiel. Das ist auch nicht effektiv und schön anzusehen und es kommt auch nicht wirklich viel dabei raus. Aber Najee Harris hat auch letzte Woche gezeigt, dass er durchaus mal ein 100-plus-Yards-Rushing-Game auflegen kann. Da habe ich nämlich auch schon meine Zweifel gehabt, ob das hinter dieser O-Line überhaupt funktioniert. Ich sehe es wie du. Ich sehe die Defense der Seahawks müsste mich überraschen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber Ken Norton hat es durchaus schon bewiesen in den letzten Jahren, dass es ab und zu mal kann, dass es drauf hat. Meistens aber eher nicht und gerade in der letzten Zeit. Deswegen, aber ich glaube, so schwer ausrechenbar ist die Steelers Offense nicht. Deswegen können sie es vielleicht ein bisschen reduzieren, diese Gap zwischen der Defense der Steelers und der Seahawks.
Ja, ich finde, bei dem Duell Steelers Offense gegen Seahawks Defense ist es so ein bisschen für beide Teams. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Weil, ja eben, weil gegen die Seahawks Defense musst du eigentlich Yards machen können. Auf der anderen Seite musst du eine Steelers Offense auch in Schach halten können, die vor allem bei denen Juju ausfällt auch. Ich glaube aber auch, wie gesagt, dass die Steelers am Schluss minimal die Nase vorn haben werden und sagt, das wird ein tragisches Ding und wird 21-20 für die Steelers enden. Vielleicht ja ein tragischer Sieg dann für die Steelers. In tragischer Manier. Ein absolutes High-Scoring-Game. Gino wirft für 520 Yards. Gino Season. Ja. Und Gino kriegt eine sofortige Verlängerung bei den Seahawks und Russell und Wilson wird getradet. Vorbei mit Russell Bande, Gino Season. Ja. Die auch? Yes. Genau, und eine Sache noch, bevor wir hier abrappen, ist auch noch bis Sonntagabend auf die neuen Motive Feels Good Camara läuft und Love Hurts. Genau, auf die drei Motive gibt's noch 10% bis Sonntagabend, also bis die Spiele abgepfiffen sind, gibt's noch 10% bei uns im Shop, shop.footballerei.de. Reinschauen. Bye bye.